ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Guten Morgen, ich bin Bärbel Schäfer. Ihr hört den Sonntagstalk von SR1 und HR3. Mir gegenüber sitzt eine Frau, die viele Rollen hat. Sie ist ein bisschen Detektivin, sie ist Anwältin, Pressesprecherin. Sie ist neugierig, Leonie Schöler. Sie hat Geschichte studiert, ist erfolgreiche Journalistin im Fernsehen, auf YouTube, Insta und TikTok. Ihre Leidenschaft, aus der Geschichte das erzählen, was nicht alle schon wissen. Besonders häufig im Blickpunkt bei Leonie, die Frauen. Schön, dass du da bist, liebe Leonie.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ganz genau. Alle Schüler und Schülerinnen, die uns jetzt zuhören, was ist fantastisch an Geschichte?
Also ich habe schon ganz früh meine Leidenschaft für Geschichte entdeckt. Ich habe angefangen mit den alten Ägyptern, mit den Maya-Kulturen. Meine Mutter hat mir immer so kleine Geschichtszeitschriften für Kinder geholt. Und ich glaube, was ich bis heute spannend finde, ist, dass ich immer Neues entdeckte. Immer Neues, was ich noch nicht wusste. Ich weiß natürlich mittlerweile ein bisschen, wie ich suchen muss. Also als du eben meintest, Detektivin, das stimmt schon, das bin ich definitiv. War übrigens auch ein Berufswunsch von mir als Kind. Deswegen bin ich das dann irgendwie doch geworden.
Schöner.
Ja, jetzt bin ich Geschichtsdetektivin und das ist, glaube ich, das Coole, dass man vergangene Welten wieder zum Leben erwecken kann und immer Neues über die Vergangenheit lernen
und
kann.
Man muss ja auch ein bisschen wie bei der Innenarchitektur, so stelle ich mir das vor, eine Vorstellungskraft haben. Also es muss ja was passieren in deinem klugen Kopf, dass du es auch fühlst, weil du es sehr, sehr gut vermitteln kannst. Andere sagen dann ja, ja gut, was geht mich jetzt die Maya-Kultur an, ist ein bisschen trocken und ist auch sehr, sehr lange her. Du schaffst irgendwie Brücken zum Heute oder was ist das, was dich dann das so lebendig erzählen lässt für uns alle?
Ich glaube, ich bin eigentlich eine Geschichtenerzählerin, gar nicht nur unbedingt Geschichtserzählerin, sondern Geschichten. Und ich habe als Kind schon wahnsinnig viel gelesen, nicht nur über Geschichte, sondern insgesamt. Und ich glaube, so ein Gespür dafür zu haben, wie man spannend erzählen kann, wie man Neugier weckt auch, die ich ja habe, in anderen.
Du willst die auch entfachen bei anderen?
Definitiv. Das ist eigentlich mein Hauptanliegen.
Also du bist auf einer Mission, ja.
Ja, definitiv. Ja, weil Geschichte, du hast ja recht, ist ganz oft ganz trocken, sachbuchartig. Das war dann und dann war das noch. Und Geschichte ist eigentlich so viel mehr. Geschichte ist die lange Reise unserer Menschheit. Und der Welt, in der wir leben. Und ich finde, dass das eigentlich viel höher in unserer Gesellschaft stehen müsste, dass wir uns fragen, warum sind die Dinge so, wie sie sind? Wo kommen wir her? Wo wollen wir vielleicht hingehen? Was können wir aus der Vergangenheit lernen? Was macht uns vielleicht auch anders? Und das sind ja so Fragen, die sich viele Menschen nicht stellen, weil das in der Schulzeit, glaube ich, auch so ein bisschen ausgetrieben wurde. Da ging es immer darum, so einfach Sachen auswendig lernen
zu müssen. Zahlen, Zahlen,
Zahlen. Genau.
Und wenn man das mit Geschichten verbinden würde, in der Literatur zum Beispiel funktioniert das ganz gut. Also da wird ja immer mal wieder eine Frauenfigur genommen und dann der Roman drumherum geschrieben. Und da gibt es eine sehr hohe Leserschaft genau für solche Literatur. Aber wie wird es denn entfacht, wenn wir sagen, in der Schule haben viele von uns die Erfahrung gemacht, es ist die Aneinanderreihung von Zahlen. Deine Mama hat dir so Geschichtscomics oder Hefte und Informationen geschickt. Muss das auch ein bisschen aus dem Elternhaus kommen oder wo kann es denn entzündet werden?
Also ich meine, Menschen haben unterschiedliche Interessen, das war schon immer so, das wird auch immer so sein. Nicht jeder muss die absolut gleiche Leidenschaft für Geschichte haben wie ich, aber ich glaube, es hilft schon, um ein bisschen die Welt besser zu verstehen. Das, was ich mir wünschen würde und das, was ich ja versuche, ist, dass man das Menschliche in der Geschichte so ein bisschen entdeckt. Also das, was uns verbindet, was sind denn die Wünsche und die Ziele von Menschen gewesen vor 100, vor 500, vor 1000 Jahren, die sind gar nicht so unterschiedlich wie heute. Und wenn man das merkt und so ein bisschen mit der Neugier und Empathie und dem Menschlichen rangeht, dann entfacht man diese Leidenschaft sehr viel schneller. Und deswegen versuche ich ja auch ganz oft über Biografien Geschichte zu vermitteln.
Jetzt hast du Geschichte studiert. Waren da mehr Männer, mehr Frauen? Was würdest du sagen im Durchschnitt, im Hörsaal? Was war los?
Ach so, im Hörsaal selber. Ja, da würde ich sagen, ist das eigentlich mittlerweile ziemlich ausgeglichen. Mhm. Also gerade in den geisteswissenschaftlichen Fächern, muss man sagen, sind schon deutlich mehr Frauen mittlerweile, die das studieren. Geschichte ist noch so ein bisschen eine Ausnahme. Ich habe an der HU studiert und dann in Edinburgh. Und an der HU war es schon so, dass es schon noch sehr klassisch traditionell unterrichtet wurde. Und da, ja, würde ich sagen, war es 50-50. Aber vor allem bei den Dozierenden waren deutlich mehr Männer, vor allem die, die dann eine Professur inne hatten.
Pyramiden, der Kampf für Demokratie, die Entdeckung der Welt. Geschichte hat ja unglaublich viele spannende Facetten. Wie einen steigen mehr ein in die eine Epoche als in die andere. Was würdest du denn sagen für jemanden, der da immer so mit einer inneren Handbremse an Geschichte rangeht und denkt, boah, Anfang der Woche, morgen wieder Geschichte. Was ist ein gutes Zeitfenster, um zu sagen, da ist so viel passiert, guck da doch mal hin.
Gute Frage. Ich glaube, man müsste sich vielleicht so ein bisschen fragen, was interessiert mich denn in meinem jetzigen Leben? Was ist für mich relevant? Und sich dann mal anzugucken, wie weit kann man zurückgehen? Also wenn man zum Beispiel wahnsinnig gerne Computerspiele spielt, mal zu gucken, vielleicht sind da ja auch historische Spiele dabei. Wolf of Wallstein zum Beispiel, das ja in so einer fiktiven NS-Zeit spielt, wo die Nazis gewonnen haben. Und das ist eine kreative Art und Weise, mit dieser Zeit umzugehen und kann vielleicht motivieren, sich damit weiter auseinanderzusetzen. Und zu gucken, ja, wie wird denn das dargestellt? Was sind denn Parallelen, die realistisch sind? In dem Spiel, das ist alles total abgedreht, da gibt es so Alien-Hunde und solche Sachen. Also schon sehr künstlerisch interpretiert. Aber es könnte Lust machen, sich mal mit der Zeit zu beschäftigen.
Finde ich eine gute Idee. Und gleichzeitig denke ich auch gerade, Leonie, vielleicht war meine Frage auch gar nicht so richtig, weil Geschichte ist ja immer so wie so ein Fluss, der immer weiter strömt, der unaufhörlich weiter strömt. Und wenn man dann sagt, man greift einen Abschnitt raus, bedingt der sich ja durch Ereignisse davor und eben auch danach. Also von daher ist es eigentlich gar nicht so gut, sich nur einen Teil rauszupicken.
Liegt auch oft daran, dass wir uns Geschichte so wie so einen Zeitstrahl vorstellen, weil es ja auch oft so dargestellt wird. Aber Geschichte funktioniert ja eigentlich mehr so in Kreisläufen. Also Dinge sind ja nicht alle basierend aufeinander, sondern es sind Dinge, die hängen miteinander zusammen und andere, die haben nichts miteinander zu tun und trotzdem sind sie Teil der Vergangenheit, die alle zum Heute geführt haben. Und wenn man so in die Geschichte blickt und sich mal so ein bisschen fragt, was finde ich spannend, man muss auch dazu sagen, ich finde, Geschichte hat in den letzten Jahren auch, glaube ich, durch Social Media schon auch ein bisschen neues Branding bekommen. Ich glaube, gerade jüngere Menschen haben auch wieder mehr Lust, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, weil es ja auch so ein bisschen Selbstermächtigung ist, ja. Also in der Vergangenheit zu forschen und nachzugucken, was habe ich in der Geschichte gelernt, aber vielleicht was kann ich noch erfahren? Was ist vielleicht auch für Debatten heute relevant, ja? Manche Leute haben auch einfach so eine Lust in Vergangenheit einzutauchen.
Ja, und Geschichte ist ja auch immer, und Geschichte, Rollenspiele ist etwas ganz Wichtiges, was du sagst, oder man konsumiert Comics mit Asterix, haben ja auch viele angefangen tatsächlich, oder die Games, die du genannt hast, aber Geschichte ist ja auch immer Familiengeschichte. Das machen jetzt auch ganz viele, da sind gerade die aktuellen Zahlen rausgekommen, die wirklich nochmal an den Instituten forschen und haben Unterlagen der Großeltern, der Urgroßeltern, was war ihre Rolle im Krieg, Erster, Zweiter Weltkrieg. Und waren die wirklich nur so mal in Polen oder waren die dort vielleicht als Täter? Und da gibt es auch ein ganz großes Interesse der jüngeren Generation.
Das stimmt. Ich glaube, das liegt auch daran, dass viel mehr digitalisiert ist. Mhm. Also, dass man nicht mehr nur auf das bauen muss, was meine Großeltern erzählen. Oder in meinem Fall, wir sind jetzt schon so jung, dass es eher die Urgroßeltern sind. Meine Großeltern waren noch alle Kinder, als die NS-Zeit war. Aber die Urgroßeltern, was erfährt man? Meine Mutter hat zum Beispiel mit ihren Großeltern drüber gesprochen und auch erfahren, dass die zum Beispiel in der NSDAP waren. Mein Urgroßvater hat sich auch freiwillig gemeldet noch für den Krieg. Aber bei der Familie meines Vaters wusste ich ganz viel nicht. Und ich habe jetzt auch letztens mit meiner Tante drüber gesprochen, um mehr zu erfahren. Und dadurch, dass eben viel mehr digitalisiert ist und solche Accounts wie zum Beispiel Keine Erinnerungskultur, das ist auch ein großer Instagram-Account, die auch zeigt, wie man solche Recherchen machen kann. Ja, solche
Die nimmt
Archive.
Einen da ganz gut an die Hand.
Genau.
Ja, genau.
Also das ist ja sonst irgendwie auch schwierig, wo fange ich denn da an? Was muss ich irgendwie wissen? Wie kann ich so eine Recherche gestalten? Das muss man auch erstmal wissen. Und da ist in den letzten Jahren, glaube ich, viel passiert. Und ich glaube, dass auch die Distanz hilft, sowas nicht mehr als, wenn ich sowas jetzt herausfinde, dann bin ich selber schuldig oder ich bin aus einer Nazi-Familie. Dass da so eine Distanz mittlerweile herrscht, dass das auch ist. Das ist wichtig zu wissen, um zu wissen, wo komme ich her und wie möchte ich mich dazu verhalten. Und das ändert nichts daran, weil meine Urgroßeltern sind sowieso verstorben.
Genau, aber man kann vielleicht für sein Handeln heute dann doch etwas daraus mitnehmen.
Genau.
Oder man kann ein Schweigen, was ja oft auch in Familien war, das, was deine Mutter gemacht hat, war ja eher ungewöhnlich. Viele haben ja eben die Großeltern nicht gefragt, da war das Großgeschweigen. Und trotzdem müssen ja immer mehrere Perspektiven, wenn man auf Geschichte schaut, berücksichtigt werden. Ja? Desto komplizierter wird dann ja eigentlich auch die Erzählung. Hilft Vereinfachung oft nicht oft, um Menschen für ein Thema zu begeistern, um einen Überblick zu geben? Also wenn man sich einen bestimmten Zeitraum anschaut, wie du das ja auch immer gerne machst, sind ja so viele Blickwinkel und du musst dich ja entscheiden für einen.
Also ich glaube, was hilft, ist zu begreifen, wenn ich ein Video mache, dann ist das nicht das Video und nur das existiert. Man muss immer ein Format finden, in das man so und so viele Zeichen packen kann. Also auch wenn ich einen Text schreibe, habe ich nur so eine begrenzte Anzahl an Zeichen. Mhm. Und das ist bei einem Video genauso. Mir hilft es, dass ich nicht nur Kurzvideos mache, sondern ja auch längere. Ich habe eine Kolumne beim Spiegel. Ich habe mit YouTube angefangen, wo ich 20-minütige Videos machen kann, wo ich also auch nochmal deutlich umfangreicher berichten kann über vergangene Epochen. Aber klar, es hilft zum Beispiel mir, dass ich bestimmte Reihen angefangen habe. Also zum Beispiel habe ich mal eine Reihe gemacht über jüdischen Widerstand, weil in der NS-Zeit Jüdinnen und Juden oft nur in der Opferrolle gezeigt wurden und ich da auch ein neues Narrativ schaffen wollte. Oder eben meine Reihe Beklaute Frauen, wo ich zeigen wollte, wie viel Frauen in der Vergangenheit gemacht haben, weil es ja oft hieß, ja, Männer haben die Welt geschaffen, also deswegen seid ihr Frauen auch...
Da geht der Alarm an. Deswegen bist du natürlich heute auch da, weil wir uns auf die beklauten Frauen gleich nochmal konzentrieren. Da hast du nicht nur ein Video zu gemacht, da hast du auch ein ganzes Buch zugeschrieben. Wer hat denn weggeguckt, als geklaut wurde?
Ich glaube, die Gesellschaft insgesamt. Also viele der Fälle, muss man sagen, waren gar nicht so unbekannt. Also über manche gibt es ja auch schon sehr viele Berichte. Rosalind Franklin, Lise Meitner zum Beispiel, das sind zwei sehr bekannte Fälle von Frauen, die keinen Nobelpreis bekommen haben für ihre wissenschaftliche Mitarbeit oder Pionierarbeit. Und bei anderen, also zum Beispiel Bertolt Brecht hat mit ganz vielen Frauen zusammen seine Texte verfasst. Also kein einziges seiner Dramen, die heute immer noch prominent aufgeführt und im Unterricht gelesen.
Frauen möglich gewesen. Nein. Ich komme aus der Kunstgeschichte, da ist das auch gang und gäbe gewesen.
Ja, und das war damals schon bekannt. Also das war ein offenes Geheimnis und es wurde aber so ein bisschen als selbstverständlich gesehen über die Rollen, die man Frauen gesteckt hat. Sekretärin, Muse, kleine Schwester, Ehefrau und dann das so als selbstverständlich gedreht hat. Ja, die können ja dankbar sein, dass sie auch ein bisschen mitarbeiten dürfen.
Nun muss man vielleicht mal berücksichtigen, dass viele Frauen zu bestimmten Zeiten weder Zugang hatten zu den wissenschaftlichen, zu den Akademien, zu den Universitäten, zu den Kunsteinrichtungen. Oft war es dann ja über Salons, wo sich Frauen selber zusammengeschlossen haben, eine Möglichkeit, aber eine Möglichkeit, überhaupt zu arbeiten. Ist das ein Fehler gewesen? Vielleicht hätten die Frauen mehr darauf insistieren sollen, den Zugang sich zu den Universitäten zu erstreiten?
Das haben sie ja. Also das ist ja das Ding. Viele Wissenschaftlerinnen, auch im 19. Jahrhundert gab es Wissenschaftlerinnen, die auch geforscht haben, die sich wirklich den Weg an die Universität erkämpft haben, auch als sie es noch nicht durften. Dass Frauen studieren dürfen, haben Frauen erkämpft. Und die Frauen, die in meinem Buch vorkommen, die haben alle im 20. Jahrhundert geforscht, als es Frauen schon längst gestattet war zu studieren. Aber diese Rolle der Wissenschaftlerin, selbst Lise Meitner, sie hat an der Nuklearforschung zusammen mit Otto Hahn war sie beteiligt und sie musste aber aus Nazi-Deutschland fliehen. Ist also nicht nur eine beklaute Frau, sondern eine beklaute jüdische Frau, weil sie nach Schweden fliehen musste und dort eben als Wissenschaftlerin, obwohl sie international wirklich bekannt und renommiert war, nicht gesehen wurde und ihren Beitrag zu der Kernschmelze wirklich aberkannt wurde.
Ja, und dann auch noch einverleibt. Genau, und dann einverleibt. Das muss man ja nochmal sagen. Die wissenschaftlichen Arbeiten der Frauen, die nicht gesehen wurden, haben sich dann ja Männer auch zu eigen gemacht. Also das ist ja nochmal demütigend, dass er sich dein Material annimmt und es präsentiert als seins.
Das war auf jeden Fall im Fall Rosalind Franklin so, wo ihre Daten wirklich unter der Hand weitergegeben wurde. Sie hat es als erste geschafft, eine Röntgenaufnahme der DNA-Struktur zu machen. Und diese Röntgenaufnahme wurde von einem anderen Wissenschaftler am gleichen Institut an andere Wissenschaftler weitergegeben. Im Fall Lise Meitner war es so, dass Otto Hahn und sie... Otto Hahn war in Nazi-Deutschland, konnte nicht mit einer Jüdin publizieren und deswegen haben sie gesagt, gut, dann spalten wir das quasi auf, so wie die Kernspaltung. Veröffentlichen zwei Essays im gleichen Magazin, die gleichzeitig rauskommen, aber die wurden auch zusammen nominiert, mehrere Male. Und dann hat aber die Nobelakademie hat quasi ihren Beitrag zu dieser Forschung kleingeredet und das ist auch heute alles bestens belegt. Ist nur dann problematisch, wenn das immer noch so dargelegt wird in Geschichtsbüchern
aber
oder Museen.
Aber es wurde gesehen, man hat es gewusst. Man kann nicht sagen, man hat es nicht gewusst.
Nein.
Und wie konnte das trotzdem passieren?
Also in diesem Fall gibt es da auch tolle Beiträge dazu von WissenschaftshistorikerInnen, die genau zu diesem Thema geforscht haben und eben versucht haben, anhand der Beiträge, die es vom Nobelkomitee gab, zu rekonstruieren, warum ihr Beitrag, Lise Meitners Beitrag, nicht gesehen wurde. Und man konnte wirklich nachvollziehen, dass der systematisch kleingeschrieben wurde in dem Beitrag. Warum? Weil am Nobelkomitee Manne Siegbahn ebenfalls im gleichen Bereich geforscht hat wie Lise Meitner und der damit nicht klargekommen ist, dass eine Frau jetzt an seine Akademie kommt und international renommierter
ist. Das ist doch sein Problem und nicht das Problem von
Ja, aber er hatte den Einfluss. Er hatte die Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen.
Ja. Es schmerzt, Leonie.
Auf jeden Fall. Und es, glaube ich, macht auch wütend. Das kam ganz viel in Antworten auf mein Buch, dass ganz viele Frauen das wahnsinnig spannend fanden, auch Männer, die das Buch gelesen haben, aber dass sie auch sehr wütend geworden sind oft.
Das heißt, es muss sich einer auf den Weg machen und die Spuren von damals nochmal verfolgen, nochmal sich anschauen, weil du sagst, man konnte dann sehen, bleiben wir bei dem Beispiel mit Frau Meitner, dann kleingeredet wurde, weggedrückt wurde. Da muss sich ja jemand auf den Weg machen. Für sie ist es zu spät, dass sie weiß, sie wird im Nachgang nochmal gesehen. Wer macht sich denn auf den Weg?
Also das sind tatsächlich relativ viele Frauen, die in der Wissenschaft arbeiten. Man muss schon sagen, man merkt, dass in den 70er, 80er, 90er Jahren aus der zweiten Welle der Frauenbewegung, der sogenannten zweiten Welle, sehr viele Frauen, die studiert haben, sich dieses Thema gewidmet haben und gesagt haben, ja, wo sind denn die ganzen Frauen in der Kunst, in der Wissenschaft, in der Literatur? Da muss es doch mal Frauen gegeben haben, die irgendwas gemacht haben und die über die lange Zeit des Nationalsozialismus und der sehr konservativen 50er, 60er Jahre vergessen wurden und haben ganz viele dieser Biografien wieder hervorgekramt und mir damit ja meine Recherche auch erst möglich gemacht.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Weil die Geschichte über hunderte von Jahren vor allem von Männern, das muss man eben auch mal sagen, aufgeschrieben wurde, saßen die oft am längeren Hebel. Und dann fehlte häufig das, was Frauen geleistet haben. Da hast du ein Buch drüber geschrieben, es heißt Beklaute Frauen. Wer Geschichtsbücher schreibt, wer Geschichtsdokus dreht und dann den männlichen Blick hat, ist natürlich eingeschränkt in seinem Sichtfeld, das muss man sagen.
Ja, also es hat sich schon auch ein bisschen was verändert, muss man sagen. Also das Thema, dass man vielleicht auch mal Frauen in der Geschichte darstellen könnte, dass man auch mal eine Historikerin interviewen kann und nicht nur einen Historiker. Ich glaube, auf den Trip sind mittlerweile schon mehr Menschen gekommen, aber es stimmt. Das liegt auch ein
bisschen
daran. Es könnte schneller sein, vor allem merke ich, dass immer so ein bisschen der Wunsch da ist, jüngeres Publikum, weiblicheres Publikum mit historischen Formaten anzusprechen. Aber dann fehlt dann doch so ein bisschen der Mut und zu sagen, ja gut, aber es funktioniert bis jetzt ja, wir haben ja unsere Zielgruppe, das sind dann eher so ältere, geschichtsbegeisterte Männer vor allem. Und da wissen wir, was funktioniert und beim anderen müsste man nochmal so viel rumexperimentieren. Du hast ja da deine Follower, dann mach du mal das, was du machst und wir machen weiter unsere klassischen Formate und da würde ich mir wünschen, dass die öffentliche Darstellung der Geschichte ein bisschen mehr auf den Trichter kommt, wie die Geschichtsforschung ist. Die ist nämlich schon seit Jahrzehnten deutlich progressiver, als es die Geschichtsdarstellung ist.
Du schreibst in deinem Buch Beklaute Frauen, Unsichtbarmachung von Menschen in der Geschichte begann bereits mit der Unsichtbarmachung dieser Menschen zu ihrer Lebzeit. Wie können wir dem entgegentreten? Das geht ja heute nicht mehr bei vergangenen Abschnitten und Epochen, aber müssen wir da heute noch wach sein?
Also wir reden ja heute noch darüber. Also ist es ja offensichtlich noch ein Thema. Also es geht noch immer um Care-Arbeit. Es geht noch immer darum, wer steckt eher zurück in der Familie, wenn es Kinder gibt oder Familienmitglieder gepflegt werden müssen. Das sind immer noch weiterhin die Frauen. Wir haben den Stand, dass Frauen mittlerweile öfter Abitur machen, mehr studieren und trotzdem
in weniger auch abbrechen und den Abschluss auch tatsächlich
richtig. Und die Karrieren von jungen Frauen sich eigentlich schneller nach oben bewegen mittlerweile als von jungen Männern. Und trotzdem gibt es bei Frauen Mitte 30 immer noch einen Karriereknick, den es bei Männern so nicht gibt, weil sie dann anfangen, Kinder zu bekommen oder in das Alter kommen, wo sie ja Kinder bekommen könnten. Und alleine das reicht dann zum Beispiel, wenn wir jetzt bei der Karriere bleiben, dafür, dass sie langsamer voran vorankommen oder gar nicht mehr vorankommen. Das ist ein Thema. Dann haben wir Lohngleichheit. Es gibt so viel, wo wir jetzt noch drüber reden müssten. Jetzt habe ich vor 2 Tagen gelesen, eine Schiedsrichterin, die so dermaßen mit sexistischen Besängen besungen wurde, dass da jetzt juristisch gegen vorgegangen wird. Immerhin sind wir jetzt an dem Punkt, wo da auch wirklich Maßnahmen gegen erfolgen und auch Strafen ausgesprochen werden. Aber alleine, dass das vorkommt, dass eine Schiedsrichterin nicht einfach nur ein Spiel pfeifen kann, ohne mit massivem Sexismus konfrontiert zu sein. Das zeigt ja, dass da immer noch ganz viel ist. Und wenn wir jetzt uns in der Weltgeschichte umhergucken und sehen, was in den USA zum Beispiel passiert mit der Gleichberechtigung, dass das Abtreibungsrecht wieder gekippt wurde, dass es insgesamt wieder Rückschritte gibt bei der Gleichberechtigung, dann müssen wir wachsam bleiben und gucken.
Donald Trump, der Museen schließt, ja, die zu tun haben mit Diversity, mit der schwarzen Kultur.
Richtig.
Und der da ganz massive Einschnitte macht und etwas vergessen machen möchte, was ja geschehen ist. Das haben wir auch in Ungarn, in Schulbüchern, das haben wir in rechtsnationalen Ländern. Allerdings, wir gucken jetzt gerade aktuell einfach sehr, sehr genau nach Amerika, aber wir haben es ja auch hier in Europa.
Absolut. Und das kommt nicht von ohnehin. Und man kann ja in die Vergangenheit, da hilft es dann auch wieder, in die Vergangenheit zu gucken und zu schauen, wie war es denn damals? In Gesellschaften, die sich dem Faschismus zugewandt haben, ist der Kampf gegen die akademische Forschung, gegen die Vergangenheitsdarstellung schon immer Teil davon gewesen, weil du ja Narrativ schärfen möchtest. In den USA oder auch in anderen rechtsnationalistischen
Frauen, für Minderheiten war das immer ein ganz schwieriges Zeitfenster.
Weil man möchte ja zum Beispiel jetzt, um beim Thema Frauen zu bleiben, Frauen in eine bestimmte Rolle drängen, nämlich dass sie Hausfrauen und Mütter sind. Sie sollen möglichst viele Kinder bekommen, allerdings auch nur die weißen Frauen. Also und deswegen braucht man ja bestimmte Narrative und andere passen nicht rein. Also dass Frauen zum Beispiel genau die gleichen wissenschaftlichen Leistungen erbringen können wie Männer, das passt nicht in das Narrativ, dass sie zu Hause bleiben sollen. Und deswegen versucht man, diesen Teil der Geschichte auszublenden. Genauso wie man die Vergangenheit der Sklaverei in den USA jetzt umdeuten möchte, dass man argumentieren kann, warum Menschen, die schwarz sind, warum Menschen, die als Geflüchtete oder als MigrantInnen in das Land gekommen sind, nicht gleich viel wert sind.
Aber wenn man Regierungswebseiten löscht, wenn man Schulbücher umschreibt, egal jetzt in welchem Land, sind doch die, die auf die Löschtaste drücken, weiter heute. Sie wissen doch, was sie da auch tun. Also es gibt ja auch immer Mittäter bei diesen Handlungen und bei diesen Schritten.
Absolut. Aber das steht ja nicht, also ich glaube, man muss sich einfach klar machen, dass es diesen Leuten egal ist. Also natürlich wissen sie, dass es diese Leute gegeben hat, die aber einfach zu löschen, um das eigene politische
Narrativ nach vorne zu stellen.
Richtig. Ja. Das ist ja Teil des Ganzen. Und deswegen ist es auch gerechtfertigt in ihrer Weltsicht. Und ich glaube, man muss sich einfach klar machen, dass es den Leuten egal ist, ob sie Menschen auslöschen, weil das ja ihr Ziel ist.
Du bist Darstellung in der Geschichte auf der Spur, die so eigentlich nicht stimmen. Was war denn bei dir mit all deinem großen Erfahrungsschatz nochmal so ein Aha-Moment?
Oh, gute Frage. Also ich glaube, das sind immer eher so kleine Momente. Letztes Jahr habe ich einen Podcast gemacht über Viktor Klemperer zusammen mit dem Deutschlandfunk. Und da habe ich so ein bisschen recherchiert zu dem Narrativ, die Deutschen wussten ja nichts. Und dass das nicht stimmt, das wusste ich schon, aber ich habe versucht, so ein paar Beispiele zu finden. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass Thomas Mann eine Radiosendung hatte, wo er bei der BBC, bei der britischen, über mehrere Jahre hinweg sich direkt an die deutsche Bevölkerung gewandt hat, dort auch über die Menge an ermordeten Jüdinnen und Juden gesprochen hat. Die genaue Zahl wusste er natürlich noch nicht, aber es hat sich schon in Millionenhöhe bewegt und das fand ich total spannend. Und man geht davon aus, dass diese Sendung auch von Millionen von deutschen Hörerinnen und Hörern gehört wurde, auch wenn es damals verboten war. Und das war zum Beispiel sowas, das wusste ich nicht.
Du sagst auch nochmal in deiner Recherche, 30-50% der untersuchten Skelette, die man bisher auf Grundlagen der Waffen und Werkzeuge im Grab als männlich zum Beispiel identifiziert hat, waren biologisch Frauen. Welche Bedeutung hat das und warum oder seit wann wird so etwas festgehalten?
Also die Forschung an Gräbern ist ja schon recht lang, diese archäologische Forschung. Man ist bisher so vorgegangen, dass man einfach gesagt hat, anhand der Grabbeilagen bestimmen wir das Geschlecht. Bei Waffen sind es Männer, bei Schmuck Frauen, jetzt mal verkürzt runtergebrochen. Und erst seit wenigen Jahren, also wir sprechen jetzt hier wirklich ab den 2000ern, untersucht man solche Gräber auch mit DNA-Untersuchungen. Und da kann man ja das biologische Geschlecht bei zumindest einigen Skeletten noch bestimmen. Und da hat sich gezeigt, völlig unabhängig davon, wo man jetzt das untersucht, ob man in Spanien ist oder in Südamerika oder in Asien, dort, wo Gräber sind, wo Waffen beigelegt sind, sind 30-50% der Skelette biologische Frauen gewesen. Und das bricht ja dieses Bild der Jäger und Sammler, wo die Männer die Jäger waren und die Frauen die Sammlerinnen, total auf. Und wenn man jetzt noch weitergeht und sich insgesamt mal umguckt, wie indigene Bevölkerung ja auch heute noch das Leben, auch da zeigt sich, dass die Geschlechterrollen deutlich egalitärer sind. Also so ganz klar, wie wir Mann und Frau in unserer westlichen Weltsicht definieren, das gibt es dort oft nicht oder ganz anders. Und Frauen sind natürlich auch an der Jagd beteiligt, weil es geht ja ums Überleben der Gemeinschaft. Und da
sind die Kompetenzen alle gleich verteilt. Aber kann man denn sagen, dass, wenn es jetzt widerlegt wird, dass eben 30-50% auch der Skelette eben weiblich waren und damit auch bewiesen ist, dass Frauen auch als Jägerinnen zum Beispiel unterwegs waren, dass das aus reiner Boshaftigkeit oder Absicht geschehen ist oder aus Unwissenheit?
Also wir sprechen in der Wissenschaft ja oft von Bias, also einer Vorstellung. Und in diesem Fall sprechen wir von Gender Bias. Also wir haben aus unserer jetzigen Perspektive eine Vorstellung davon, wie Männer sind und wie Frauen sind. Und mit dieser Vorstellung gucken wir dann auch in die Vergangenheit. Und das machen wir alle. Das lässt sich auch so leicht nicht dekonstruieren.
Aber und vielleicht 4 Generationen weiter, die schauen dann schon wieder anders zurück.
Definitiv. Ob das dann progressiver ist oder rückständiger, das werden wir dann sehen. Aber es ist auf jeden Fall, das ist menschlichen Bias zu haben. Wir müssen ja auch irgendwie versuchen, die Welt zu kategorisieren. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man deutlich, also versuchen zumindest deutlich objektiver an die Sache ranzugehen und seine eigenen Vorstellungen, die falsch sein mögen, zu hinterfragen und mit zu berücksichtigen in der Forschung.
Setzt natürlich eine Anstrengung und eine Leistung voraus. Das heißt eben auch eine Perspektive vielleicht mal zu wechseln und nicht es alles so als gegeben hinzunehmen. Also das ist ja eben auch der Ansatz, mit dem du dich beschäftigst, etwas zu hinterfragen und nochmal zu sagen, war das tatsächlich so oder kann es auch anders sein?
Aber ich würde sagen, das ist eigentlich, wenn du wirklich Wissenschaft betreibst und wenn du wirklich wissenschaftlich sein möchtest, dann musst du das immer machen, egal in welcher Disziplin. Du musst mit berücksichtigen, dass du Fehler machst, dass du Dinge falsch einschätzt, dass du eine Hypothese hast, die sich als falsch darstellt. Und das ist gut. Gute wissenschaftliche Arbeit eigentlich.
Du porträtierst Naturwissenschaftlerinnen, aber auch Sportlerinnen, Politikerinnen, Aktivistinnen. Es gibt keinen Bereich, in dem nicht Frauen viel bedeutsamer für die Geschichte waren, als uns die üblichen Bücher glauben lassen. Also es geht wirklich über alle Genres hinweg?
Ja. Also man merkt natürlich, dass es einige Bereiche gibt, wo es schon mehr Forschung gibt. Also ist vielleicht auch ein bisschen naheliegend, dass Wissenschaftlerinnen besser erforscht sind, weil sie ja in der Wissenschaft selber verortet sind und andere Wissenschaftlerinnen dann eher nach ihnen gucken. Und man muss auch sagen, da ist natürlich vieles sehr viel besser dokumentiert als zum Beispiel in der Kunst oder in der Literatur. In der Literatur haben wir ja auch Fälle, wie zum Beispiel Bertolt Brecht, über den hatten wir vorhin kurz gesprochen. Und dort ist es wahnsinnig schwierig, genau nachzuvollziehen, wer hat jetzt was geschrieben. Mhm. Das ist ja ein kreativer Prozess. Genauso auch mit Kunst, da nachzuweisen, das Bild habe eigentlich ich gemalt oder das ist mein Stil und den hat jetzt jemand kopiert, der bekannter ist und das wird jetzt als sein Durchbruch oder sein besonderer Stil gefeiert.
Es gab einen Durchbruch bei Drehbüchern. Annika Decker hat das nach einer ganz, ganz starken Drehbuchleistung sehr erfolgreich in den Kinos mit Til Schweiger ja auch durchgesetzt, dass ihr Anteil an den Drehbüchern sehr viel größer war. Hat aber mehrere Gerichtsprozesse, glaube ich, gedauert.
Und das muss man auch erstmal durchstehen können. Und man muss ja auch sagen, heute hat man ja auch nochmal neue Wege, sich Gehör zu verschaffen. Also alleine durch die sozialen Netzwerke, aber auch durch zum Beispiel Sachen wie die MeToo-Debatte oder Bewegung, wo ja auch mehr Aufmerksamkeit auf solche Themen und mehr Bewusstsein für solche Themen geschärft wurde. Aber wenn wir jetzt mal 50 Jahre zurückblicken. Also ich möchte mal das Beispiel bringen von Lucia Moholy, eine Fotografin des Bauhauses, die Fotografien kennt jeder, der schon mal irgendwas vom Bauhaus gesehen oder gehört hat. Und Walter Gropius hat ihre Bilder geklaut und damit Ausstellungen bebildert, ohne ihren Namen zu nennen. Und sie ist dagegen ja auch juristisch vorgegangen, hat einen ganz beträchtlichen Teil der Negative zurückbekommen, den er geklaut hat. Das ist also in den 50er Jahren bekannt.
Nehme mir das Material.
Nee, sie hat ihn drum gebeten, diese Negative in den Besitz zu bringen, weil sie fliehen musste als Jüdin. Und er hat gesagt, ja, die sind leider bei einem Bombenangriff zerstört worden. Also hat sie angelogen. Sie ist dagegen juristisch vorgegangen, hat gewonnen. Und trotzdem, als sie 1989, gab es nach ihrem Tod einen Nachruf im Spiegel. Und da stand, sie ist als bescheidene Dienerin zweier Herren gestorben. Und es zeigt ja diese Selbstverständlichkeit, mit der selbst, wenn das bekannt ist, was passiert ist, sowas dann noch kleingeredet wird oder gerechtfertigt wird.
Das ist ja nochmal ein doppelter Schmerz und nochmal eine Wunde, wenn das selbst, wann hast du gerade gesagt, 98?
89
auch nochmal so geschrieben wird. Aber um nicht das gleiche Schicksal zu erfahren wie die Vorfahrenen, kann Geschichte dabei helfen, weil alles geschieht ja in der Zeit, in einem gesellschaftspolitischen Prozess.
Also ich glaube, die Vergangenheit kann helfen, sich selbst zu ermächtigen, zu gucken, wie weit wir schon gekommen sind und das auch als Fortschritt zu begreifen und sich deswegen ermächtigen zu können, genau, zu sagen zu können, ich nutze die Ressourcen, die mir jetzt zur Verfügung stehen. Mhm. Ich lasse mich vielleicht auch inspirieren bei dem, was damals gut ist. Es gab ja auch Frauen, die sich damals gewehrt haben und bei denen das auch geholfen hat, die sich die publizistische Öffentlichkeit zunutze gemacht haben.
Hast du ein Vorbild, an das du jetzt gerade denkst?
Also ein Vorbild ist zum Beispiel François Gillot, die Ehefrau von Pablo Picasso, die ja auch als Künstlerin gearbeitet hat und in der Ehe total zur Muse verkommen ist, er auch mit psychischer Gewalt auf sie eingewirkt hat. Und nachdem sie sich getrennt hat, wollte sie ihre Autobiografie veröffentlichen, wo sie auch über diese toxische Beziehung schreibt. Und er hat ihr gedroht, wenn du das machst, du wirst nie wieder auch nur einen Fuß in eine Ausstellung bekommen. Die Kunstausstellungen werden dir die Tür zuschlagen. Und sie hat es trotzdem veröffentlicht. Hat auch einen Gerichtsprozess gewonnen, wo er versucht hat, das zu stoppen. Und sie hat dann den Rest ihres Lebens erfolgreich als Künstlerin gearbeitet. Und ich finde, das ist ein Beispiel dafür, wie man sich mit anderen zusammen Unterstützung sucht, um sich zu wehren und sich nicht einschüchtern zu lassen.
Aber es ist eben, wie du auch vorhin gesagt hast, natürlich ein langer Weg und man muss diesen Weg auch aushalten. Man muss ihn sich wahrscheinlich auch finanziell leisten können.
Absolut.
Das kommt ja auch nochmal dazu. Wie kommst du denn den Frauen auf die Schliche, die in den Quellen nicht auftauchen, in Bildern nur im Hintergrund, als Schatten, als Assistentin, als Muse, als Hausfrau dann degradiert werden? Wo setzt man da an? Also du hast es vorhin schon erwähnt, welche technischen Mittel helfen dir dafür heute?
Also erstmal die digitale Recherche in sämtlichen staatlichen Archiven.
Manchmal ist Recherche, Recherche, Recherche.
Recherche, Recherche, Recherche. Also ich habe wirklich versucht, so breit wie möglich an die Sache ranzugehen. Ich habe schon versucht, wirklich unterschiedliche Frauen aus unterschiedlichen Bereichen zu finden. Manche Fälle waren unglaublich gut recherchiert, haben wir ja vorhin schon angesprochen. Lise Meitner, Rosalind Franklin, auch die Brecht-Frauen. Da gibt es wirklich Unmengen an Material. Manchmal hilft es aber auch, vielleicht unklassische Quellen zu finden. Also zum Beispiel, als ich über Karl Marx und seine Töchter recherchiert habe, da gibt's auch wahnsinnig viel zu. Und auch Karl Marx, alle seine Schriften sind irgendwie digital, das ist auch eine Riesenmenge. Und ich habe dann zum Beispiel eine Quelle gefunden aus, ich glaube, den 60er Jahren aus der DDR, wo es dann um seine Geschlechtervorstellungen ging. Und es war eine total interessante Quelle, weil sie über diese Glorifizierung in der DDR der Person Karl Marx wahnsinnig ausschlussreich war. Und da waren zum Beispiel erwähnt so eine Frage- und Antwortspiele, die er mit seinen Töchtern gespielt hat. Und da hat er unter anderem geschrieben, seine Lieblingstugend beim Mann ist Stärke und seine Lieblingstugend bei der Frau ist Schwäche.
Oh.
Und die Wissenschaftlerin in den 60ern in der DDR, die hat das total schön geredet oder klein geredet. Das war einfach eine total interessante Quelle. Und da muss man einfach neugierig sein und breit gucken. Ich habe auch zum Beispiel solche Sammelwerke wie die 50 größten Chemiker der Geschichte mir angeguckt und dann die zwei Frauen, die dann da drin waren, mir mal versucht, ein bisschen zu schauen, was die so gemacht haben.
Oder dass man in solchen Texten dann liest, mit welchen anderen Frauen haben sie vielleicht zusammengearbeitet.
Absolut.
Und haben Netzwerke gegründet. Das haben ja auch viele gemacht.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Je mehr eine Frau arbeitet, desto mehr profitieren die Männer in ihrer Umgebung davon und desto weniger Anerkennung wird ihr selbst zuteil. Dieses Zitat aus dem Buch Beklaute Frauen ist weit über 100 Jahre alt. Die Autorin von Beklaute Frauen ist Leonie Schöler, mein Gast heute im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Ich bin Bärbel Schäfer und das ist der sogenannte Mathilda-Effekt. Du machst und machst und machst und schaffst als Frau, aber deine Sichtbarkeit wird geringer.
Richtig. Es ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu der Theorie der großen Männer, wie wir ja oft Geschichte erzählen. Mhm. Geschichte wurde dieser Darstellung zufolge von großen Männern an einzelnen Daten begangen. Also es ist so quasi, Geschichte ist so eine Aneinanderreihung von ganz wichtigen Ereignissen und ganz wichtigen Personen. Und dieses Geschichtsbild, das beginnt schon zu bröckeln, vor allem in der Geschichtsforschung selber, mhm. weil man eben merkt, so ganz einfach ist es dann doch nicht. Es sind ja oft verschiedene Dinge, die zueinander führen.
So ganz groß waren die Männer vielleicht auch nicht.
Naja, vor allem haben sie ja selten alleine an irgendwas. Also wenn wir jetzt von Politikern oder sonst was sprechen, das sind ja nicht Einzelpersonen, die irgendwas tun, sondern das sind ja oft Bewegungen, Gesellschaften, Parteien, aber auch, wie du vorhin schon meintest, ja so Salons. Also da gibt's ja immer Personen, die zusammen etwas getan haben und manche waren natürlich bekannter als andere. Aber so diese Vorstellung davon, dass einzelne Personen die Geschichte entscheidend geprägt haben, die beginnt schon sich zu verändern. Und damit beginnt auch die Vorstellung zu bröckeln, dass Frauen jahrtausende lang immer nur da gestanden und irgendwie den Haushalt geschmissen haben, aber ansonsten nicht viel zu sagen
Schatz,
hatten.
Hier sind die Muffins und sonst hat sie nichts getan. Ja, aber auch heute müssen wir ja schauen, verheiratete Mütter, die in die Erwerbsarbeit wieder einsteigen wollen, haben ja immer noch Hürden zu überwinden. Also man hat ja das Gefühl, dass eben viele Themen aus der Geschichte heute aus anderen Gründen vielleicht aber immer noch aktuell sind. Dass es für Frauen immer noch schwieriger ist, dem nachzugehen, was uns eben beruflich interessiert.
Ganz interessant finde ich, als ich für das Buch recherchiert habe, die Revolution 1848-49 waren Frauen in unterschiedlicher Form rege dran beteiligt, auch an ganz unterschiedlichen Schauplätzen. Mhm. Und eine der Errungenschaften war, dass Kindergärten eröffnet wurden, mhm. weil die Frauen gesagt haben, wir wollen nicht mehr auf die Rolle der Mutter und Hausfrau reduziert werden. Wir brauchen aber ja irgendwie einen Ort, wo die Kinder dann hin können. Dann wurden Kindergärten mhm. eröffnet und dann als die
Aber das haben
Menschen,
die Frauen für die Frauen geschaffen.
Richtig, es gab mhm. ja damals schon ja. Frauenrechtlerinnen. Mhm. Und als sie dann wieder zurückgedrängt werden sollten und die männlichen Politiker gesagt haben, also so viel wollen wir dann doch nicht, dass ihr mitmacht, wurden die Kindergärten wieder geschlossen und auch verboten teilweise. Und diese Errungenschaft mussten wir jetzt wieder quasi von vorne anfangen. Und der Ausbau der Kinderbetreuung, dass es mehr Angebote gibt, auch für Frauen wieder ihre Karriere fortzusetzen. Also mhm. ich habe auch in dem Buch recherchiert, dass wenn ein Mann nach der Vaterschaftspause sich wieder bewirbt, dass dann seine Karriere eigentlich noch schneller wieder vorangeht, mhm. weil man sagt, oh, und dann ist er nicht nur ein toller Businessmann, sondern er ist auch noch ein toller Vater. Bei Frauen ist der Effekt genau andersrum. Ja, mhm. sie muss sich viel öfter bewerben, gibt ja einen Kündigungsschutz, aber selbst wenn dann eine Frau wieder in ihre alte Rolle oder Position zurückkehrt.
Ist nicht unbedingt ein Karrierebooster wie bei den Männern.
Gegenteil.
Das können wir für heute auf jeden Fall nochmal festhalten. Unsichtbar gemachte Frauen, mit denen du dich beschäftigt hast, das ist ein großer Scheinwerfer auf ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und immer spannend zu lesen, finde ich, weil man will dann, während man liest, noch mehr wissen, also über diese Epoche, über diese Persönlichkeit, und das ist ja ein ganz schöner Schritt. Was tust du, damit deine Leistung und die von Freundinnen auch in Zukunft noch wahrgenommen wird? Also ist das auch ein Thema für deine Generation?
Absolut. Also ich glaube, dass viele junge Frauen schon merken, dass es kein Selbstläufer ist, Gleichberechtigung, sondern dass das was ist, womit wir uns beschäftigen müssen und auch etwas, was wir bewahren müssen. Ja, das ist, glaube ich, eine große Aufgabe unserer Generation und auch der Generation unserer Mütter
mit
vielleicht.
Mit den Männern oder Frauen mit Frauen?
Ich glaube vor allem erstmal Frauen mit Frauen. Wir würden uns das, glaube ich, sehr wünschen. Mhm. Ich glaube, da gibt es ja auch viele Bestrebungen, mehr auch gerade junge Männer mhm. Zu begeistern für Gleichberechtigung und eben auch zu sagen, ihr profitiert ja auch davon. Ja, wenn eure Rollen nichts mehr ist, was von der Gesellschaft vorgeschrieben mhm. ist, sondern was ihr selber definieren könnt, eure eigene, was ihr sagt, was eure Männlichkeit ist, ohne dass man da mhm. irgendwelchen Erwartungshaltungen entsprechen
Aber
muss.
Aber diese Diskussion müsst ihr vielleicht bei den Männern erstmal beginnen, zu ihrer Rolle.
Es gibt schon ein paar Leute da,
die sich damit beschäftigen. Aber ja. wenn man schaut auf die letzte Bundestagswahl, das, was sich sehr viele junge männliche Wähler wünschen, ist eine Weltsicht, in der die Frauen ja auch wieder in einem sehr, sehr traditionellen Weltbild dann drin sind.
Ja, und man merkt ja schon dieses Auseinanderdriften unserer Generation. Mhm. Was ich auch problematisch finde, ich würde mir natürlich sehr wünschen, es wäre anders. Aber ich glaube, gerade junge Frauen haben auch mittlerweile so ein, wir fragen euch jetzt nicht mehr. Wir sitzen jetzt hier nicht mehr wie, das haben wir jahrzehntelang gemacht, Männer immer wieder eingeladen und versucht, sie einzubinden in den Diskurs. Und wenn sie das rigoros ablehnen und uns mit versuchen, wieder in Räume zurückzudrängen, dann sitzen wir hier nicht und fragen lieb, sondern dann vernetzen wir uns gegenseitig und sagen eben, okay, dann machen wir es ohne
und das
euch.
Ist ja ein neuer Effekt. Also wenn man in andere Jahrhunderte schaut, gab es vielleicht nicht die Möglichkeiten oder es gab eben nicht die Netzwerke in so einem großen Raum und damit auch mit mehr Kraft, mit mehr Frauenpower sich dann im Grunde zu verbinden. Und trotzdem bleibt für uns alle, egal ob männlich nun oder weiblich, trotzdem nochmal die Frage, wie erinnern wir uns? Wie geht Erinnerungskultur? Also gerade im Zusammenhang damit, dass viele der Shoah-Überlebenden ja nun gibt es ja nur noch ganz wenige auch dann versterben. Wie wollen wir Geschichte erzählen? Wie wollen wir sie vermitteln? Also ist das noch das klassische Museum? Steven Spielberg hat angefangen mit ersten Interviews mit Shoah-Überlebenden und hat das zur Verfügung gestellt. Es gibt 3D-Formate mittlerweile, die dich sehr viel empathischer in Räume führen können. Was würdest du sagen, wo setzen wir da an?
Na, so breit wie möglich. Mhm. Also ich glaube, was aktuell wirklich zu beobachten ist, ist, dass wir nicht mehr sagen, es muss nur das klassische Buch sein oder nur die Ausstellung, sondern das ist was, was ja sich gegenseitig auch
bedingt. Interaktive Ausstellung.
Du hast ja auch gesagt, beim Lesen des Buches, meines Buches, hast du Lust gehabt, noch mehr zu erfahren über die Zeit oder über die Frauen. Und das ist ja der bestmögliche Effekt. Also das ist das, was ich mir wünsche, dass Leute sagen, oh, darüber würde ich gerne noch mehr erfahren.
Nee, du hast mir Anstöße gegeben und dann den Rest muss ich natürlich selber leisten. Klar, mehr kannst du ja nicht machen.
Und dann kann man sich eben entscheiden, was ist denn ein Format, was mir Spaß macht. Ich gehe zum Beispiel wahnsinnig gerne in Museen, auch gerne geführte Ausstellungen, also oder Ausstellungen, wo ich dann eine Führung mache, weil mir dann noch ganz viele Hintergrundinfos gegeben werden, die ich vielleicht sonst nicht gewusst hätte. Und das ist vielleicht nicht für jeden was. Und da möglichst viele Formate zu haben, digital. Es gibt jetzt zum Beispiel auch ganz viele Interviews, die mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen so aufgenommen wurden, dass sie mit Hilfe von KI auch dann noch geführt werden können, wenn diese Person bereits verstorben ist und dann Schülerinnen und Schüler Fragen stellen können und dann direkt darauf geantwortet wird. Und das ist eine Möglichkeit, wie wir gedenken können, aber es ist nicht die einzige. Und ich glaube, das ist wirklich ein positiver Effekt, dass wir mittlerweile so viele verschiedenen Outlets haben und Möglichkeiten zu erinnern, zu gedenken, zu informieren und zu aufarbeiten.
Sagt Leonie Schöler, mein Gast heute, Historikerin, Journalistin, und ich wünsche dir einen ganz fantastischen Sonntag.
Ich dir auch, dankeschön.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Viele tolle Podcasts zu ganz verschiedenen Episoden der Geschichte gibt's natürlich auch in der ARD Audiothek. Beispielsweise Alles Geschichte oder Der Rest ist Geschichte. Klickt euch einfach mal in die ARD Audiothek.